Sie hören das Schweizer Radio, der Seis am Mikrofon, Ruhe Diosuran. Der Treffpunkt heute mit dem Christian Zeugin. Er ist zu Gast bei einer Familie von Seebären. Christian Zeugin, wie muss ich mir das vorstellen? So richtig schön umgeben von Palmen und Sandstrand.
Ja, schön wär's. Also ganz viel Palmen hat's nicht, aber es hat doch ein paar Muscheln rum. Es hat Erinnerungsstück von dem Leben als Seebären. Ich bin zu Drogen im Appenzellerland bei der Familie Ruf. Sie sind einmal um die Welt gesegelt. Seit 8 Wochen sind sie wieder auf dem Festland eingebunden, ganz eingebunden im Schweizer Alltag. Wir sind so gut als Seefahrerfamilien in der Schweiz, nachdem sie den Duft von der ganz, ganz grossen Welt während Jahren in der Nase gehabt haben, wie sie den Segeltraum eigentlich auch in Erfüllung gebracht haben und sich jetzt wieder im Appenzellerland einleben. Das ist das Thema die Stunde im Treffpunkt. Am Mikrofon Christian Zeugin.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Das ist der Treffpunkt auf der RS1. Zu Gast sind wir heute bei der Familie Ruf zu Drogen. Die Familie, das ist die Mutter Stefanie, der Vater Andi und die drei Söhne Yannick, Fabien und Flori. Sie wohnen jetzt wieder in diesem Haus zu Drogen, muss ich sagen, denn wieder, sie sind in mehreren Etappen einmal um die ganze Welt gesegelt, haben zu Birsfelden ganz am Anfang die Muisca, ihr Segelschiff, im 1999 ins Wasser gesetzt und sind dann auch via Rhein-Rhone-Kanal ins Mittelmeer und von dort einfach immer weiter in den Westen im Sonnenuntergang entgegengesegelt, bis sie wieder einmal ganz um den Erdball zu Griechenland angekommen sind. Heute erzählen wir die Geschichte von ihrer Reise, wie alles angefangen hat, aber auch, wie es jetzt so ist, wieder daheim, dort mitten in der Schweiz, im Appenzellerland sein. Frau Ruf, wenn ich es umschaue, ich habe vorhin schon gesagt, man sieht Muscheln hier und dort, es hat Muschelketten, es hat aber vor allem auch eine ganze Armada von Flaggen, die in ihrem Wohnzimmer hängen. Flaggen, die ich nur die allerwenigsten kenne, weil das Flaggen sind, die man normalerweise nur in den Pazifikstaaten sieht. Also Australien habe ich noch knapp erkannt. Und dann geht es weiter. Welches ist Ihre liebste Flagge, die Sie mitgebracht haben? Oder wo, mit welcher Flagge verbinden Sie die schönsten Erinnerungen?
Ja, da ist eindeutig Vanuatu. Ich finde auch für mich bestimmt, dass das natürlich ganz ein ganz wunderschönes Land
ist. Jetzt müssen wir die Flagge schnell erklären, damit wir uns die vorstellen können.
Das ist die grüne, rote, rot für Blut, grün für die Natur, mit dem weißen, mit dem gelben Y. Das steht für die verschiedenen Stämme, die zusammenkommen und eine Einheit geben. Und Vanuatu heisst auch, das ist unser Land. Und dass die Spirale oben im schwarzen Teil, das ist eigentlich ein Wildsau-Hauer, der steht für Kraft.
Ganz eine spezielle Flagge mit einer speziellen Geschichte dahinter. Und warum hat Ihnen das Land, der Inselstaat Vanuatu, gerade so gut gefallen?
Wir sind dort angekommen und man ist ein Gast. Man wird als Gast herzlich willkommen geheißen, eingeladen zu sich ins Dorf und in die Gemeinschaft eingeladen, in die Feste, die sie dann haben. Man bringt Geschenke und man kann wirklich mitleben. Und es ist so eine andere Welt. Die Leute in Vanuatu sind stolz auf ihre Kultur, sind stolz auf den Weg, wie sie leben. Und sie leben auch danach. Und es gibt auch dort Stämme, muss man sagen, oder Völker, die sagen, wir wollen nicht den westlichen Weg gehen. Wir gehen zurück in unsere traditionelle Bekleidung, unsere Traditionen. So haben wir immer gelebt. Und für dort zu leben, ist das der beste Weg.
Das klingt wahnsinnig traumhaft. Neben mir sitzt der Fabien. Fabien, wenn ich dich jetzt frage, Vanuatu, was ist die schönste Erinnerung, die du mit dieser Zeit dort verbringst und immer noch verbindest?
Ist ein bisschen schwer,
gerade als allererstes vorzustellen. Fragen wir schnell vielleicht den Vater, Herr Ruf. Ihre beiden Söhne sind mitgekommen. Der dritte ist auch dabei gewesen, natürlich. Der ist jetzt gerade in der Spielgruppe, weil er auch noch so klein ist und vielleicht nicht Geduld hat für eine ganze Stunde. Wenn man jetzt so als Familie in so einen Inselstaat hineinkommt, Sie haben gesagt, man wird als Gast empfangen. Was haben Sie da mitgebracht? Es ist, glaube ich, auch Usus, dass man dann, wenn man schon empfangen wird als Gast, auch quasi ein Gastgeschenk wird, würde geben. Was haben Sie da mitgenommen auf die Reise?
Also wir haben da köfferweise fast von T-Shirt zu Sackmesser zu gebrauchten Turnschuhen, irgendwelche Turnhosen und so Sachen, haben wir einige Sachen mitgenommen.
Und die haben die Leute können auslesen oder das haben Sie dann einfach mal verteilt?
Also wir sind nicht einfach mit einem Berg ins Dorf reingegangen und haben verteilt. Wenn man dort ankommt, dann ist es normalerweise so, dass neben mit einem Kanu rauskommt, Hallo sagt, schon gerne gerade mal etwas duschen oder so, aber dass man dann zuerst zum Häuptling geht und dort eigentlich das Geschenk übergibt.
Sind das ganz klare Protokolle oder haben Sie sich davor schon können einlesen, wie man quasi nach so einem Protokoll von einem Stamm, von den Leuten, von den Volksstämmen, die dort wohnen, wie man sich zu verhalten hat als in Anführungszeichen Eindringling?
Also in Fidschi, dort ist es schon ziemlich ein Protokoll, wobei wir haben auch mal erlebt, dass der Häuptling ziemlich betrunken war und es war ja fast mühsam gewesen. Und bei da in Vanuatu ist es zum Beispiel ziemlich locker gewesen.
Aber ein Fauxpas haben Sie sich nie geleistet bei diesen Reisen?
Nein, da haben wir Glück gehabt.
Jetzt ist es so romantisch verträumt, wie das auch tönt. Das hört man oft, wir kaufen unser Schiff und segeln um die Welt. Das habe ich sicher schon 30 bis 40 Mal gehört von verschiedenen Paaren oder Familien. Gemacht hat das dann aber fast nie jemand. Sie haben es gemacht mit einer fünfköpfigen Familie. Warum haben Sie es denn tatsächlich durchgezogen, Frau Ruf?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum haben wir es durchgezogen? Also man fängt mal an und man ist dann auch drin und dann bringt man es zu Ende. Und für mich ist noch wichtig, sie eigentlich möglichst schnell. Und aus den 7 Jahren, die ich ihm Andi vorgeschrieben habe, sind es jetzt was sind 16 Jahre etwa.
7 Jahre haben Sie, Moment, das müssen wir schnell auflösen. 7 Jahre haben Sie ihm Zeit gegeben für die Reise.
Ich habe gesagt, von dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Andi, dann machen wir es. Wir machen zusammen mal ein Projekt. Nicht immer er im Geschäft, ich im Geschäft. So zwei Leben, die parallel laufen, am Abend wieder zusammenkommen. Wir machen zusammen etwas, und zwar etwas Grossartiges. Aber es muss durchgezogen werden. Es darf nicht irgendwie verschlittern und versinken im zeitlosen ja, Zeit drin.
Ja.
Und also 7 Jahre und dann haben wir die Welt umsegelt. Und ja, wir haben dann gebaut 4 Jahre, 4,5 Jahre und wären noch 3 Jahre umsegelt gewesen. Es war eine knappe Zeit und man muss sich Zeit lassen.
Wir dazu haben... sind Sie ja auch älter geworden in dieser Zeit, in dieser 4-jährigen Zeit, mhm. wo Sie sich gegeben haben, um die Müsse vorzubereiten, parat zu machen für eine Weltumsegelung.
Ja.
Sind dann auch noch schnell, in Anführungszeichen, 2 Buben auf die Welt gekommen, die ersten beiden?
Also schnell nicht, sie haben gleich lang gehabt wie alle anderen. Und wir haben schon darüber geredet. Voran, während oder nachher. Und es Voran wäre wirklich sehr schnell gewesen. Wobei, das haben wir haben es eigentlich Voran gehabt, muss ich so sagen. Da haben wir so geplant gehabt. Während ist ja dann, man weiß nicht recht, was einem erwartet. Man hat ja auch noch ein bisschen Angst immer vor dem Ausland, was einem da erwartet. Und das Gefühl, also die Schweiz wäre halt schon der sicherste Hort
eben, also, für so etwas. Ja, wir müssen schnell sagen, der Jüngste ist der Mittlere, der Fabian ist halbjährig gewesen.
Ja.
Der Janik 2,5, wo sie zum ersten Mal unterwegs sind. Also das ist tatsächlich mit gewissen Gefahren verbunden. Ich glaube, ja. Das kann man schon so sagen.
Wir haben gesagt, wenn es Kind gibt, dann von jetzt stimmt es. Und das hat auch so geklappt. Und beim Fabian haben wir gesagt, also halbjährig müsste er sein, zum gehen. Und es war dann wirklich der letzte Monat noch gewesen.
Dann sind Sie mit dem Maxikosi so quasi auf die Müsse gegangen?
Ja, wir haben ihn mit Maxikosi aufs Schiff getragen, die Schwimmweste an, drüber angebunden und sind so gereist, bis einfach wirklich zu heiß geworden ist und das Kind hochrot im Schatten war. Und dann mussten wir feststellen, nein, da gibt es Theorie und praktisch. Und mir tut niemandem gefallen, er ist einfach jetzt im Cockpit. Wir hatten auch ein sicheres Schiff gehabt. Wir sind ja nicht einfach oben drauf auf dem Deck gesessen. Man hat ein sicheres Cockpit und das Ringelum. Haben wir den ganzen Reling mit einem Netz abgesichert.
Und er ist tatsächlich nie reingefallen?
Nein, er ist nie reingefallen. Er ist zwar schon ein Hafenmurder abgerutscht in Fidschi, war er allerdings 6 Jahre alt und hat sich den ganzen Vorderkörper aufgeschürft an den Muscheln. Aber sonst, so vom Schiff ist nie ein Kind reingefallen. Und sie haben auch immer gewusst, sie gehen nicht einfach raus. Da musste ich ihnen gar nicht wirklich so sagen.
Allerlei Gefahren, allerlei Abenteuer. Mhm. 2 von diesen beiden, eben, der Janik und der Fabian, die sind mittlerweile im Schulalter. Wie das denen so gegangen ist, mit Lesen, Schreiben und Rechnen zum Beispiel auf Horsee, das interessiert mich als nächstes im Treffpunkt hier auf der RS1. I don't care that much if it's taped. In zwei Etappen, in zwei Reisen sind sie um die ganze Welt gesegelt. Die Familie Ruf, Stefanie und der Andi Ruf mit den Söhnen, Yannick, Fabien und Floris. Und jetzt sind sie wieder hier in der Schweiz. Sie wohnen wieder im Appenzellerland. Wir haben uns im ersten Teil ein bisschen darüber unterhalten, ja, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass sie die ganze Reise nicht unter die Füße, sondern unter den Kiel genommen haben von der Müsga. Und dann ist mich auch die Frage aufgetaucht, wie das gegangen ist mit dem Schul. Mit dem Schulmachen, mit dem Schulgeben an Bord vom Schiff. Frau Ruf, wie haben Sie sich organisiert? Der Ältere ist jetzt, der Yannick ist 10 und der Jüngere wäre vor einem Jahr schon eingeschult worden, der Fabien. Das heisst also, da muss es irgendwie Schulunterricht an Bord geben. Wie geht das?
Ja, ich habe mich dann entschieden, durch das, dass wir ja wieder auf dem Schiff sind, wir sind ja zwischendrin daheim gewesen, dass wir doch auf dem Schiff schulen. Das war nicht ganz selbstverständlich gewesen. Und ich bin da sehr unterstützt worden von der Schule in Trogen. Von der Lehrerin Frau Reimann. Ich weiss noch, sie hat gesagt, du, die Kinder lernen so viel auf dem Schiff und die Schule, das ist machbar, ich unterstütze euch. Und sie hat uns, und die Schule Trogen natürlich, uns das Lehrmittel mitgegeben. Und wir haben jeden Tag gearbeitet. Eine Stunde, mindestens eine Stunde, wenn wir Lust hatten, länger. Wir hatten dazu noch ergänzende Sachen, wie zum Beispiel das Computerspiel und andere Hefte. Und einfach auch das Gefühl vom Kind, was möchte ich heute machen? Und ganz klar den Stoff so durcharbeiten.
Fabian, wie war das einmal? Wenn jetzt also am Morgen sind wir am Luft gestanden, am Bord vom Schiff, und dann hat es geheißen, so, jetzt machen wir ein bisschen Schule. Jetzt lernen wir. Ja, wie ist es denn gegangen?
Einfach, wenn wir aufgestanden sind, Schule gemacht, nach dem Morgenessen.
Nach dem Morgenessen? Und wie lange haben wir gemacht, so lange wie ihr habt mögen?
Ja.
Ach, vor dem Morgenessen, zeigt mir gerade Janik. Ja. Nein, je nachdem, einfach wieder gerade Lust gehabt haben. Das heisst, du hast jetzt eigentlich auf dem Schiff gelernt, schreiben und lesen?
Lesen, rechnen.
Lesen, rechnen. Und was ist am besten gegangen?
Rechnen.
Gut. Wie war es beim Yannick? Hast du auch so ein Lieblingsfach an Bord vom Schiff von der Müsga entdeckt und für dich entwickelt? Oder bist du lieber einmal wieder nachher ins Meer reingekommen?
Also, nach der Schule bin ich aber wieder ins Meer kommt.
Jetzt sind ihr ja nicht mehr an Bord von einem Schiff, sondern sind seit 10 Tagen wieder in einer normalen, in Anführungszeichen, Schule hier im Appenzellerland. Wie geht das so, Fabien?
10 Tage sind wir schon in der Schule, aber eine Woche bin ich noch nicht, wo vor zum Ferien
vor der Sommerferien bist du nicht mehr. Aber an und für sich, wenn ich euch so anschaue, könnt ihr glaub, gerne jetzt auch wieder hier in die Schule.
Mhm.
Ja. Was ist anders? Was ist der grösste Unterschied vorher auf dem Schiff und jetzt im Schulzimmer?
In der Schule ist mehr Kinder, Leute.
Und ist vielleicht
strenger.
Auch ein bisschen strenger. Ich habe eine Frage dazu. Wenn man 2-3 Wochen unterwegs ist an Bord vom Schiff und vielleicht gerade eine der grösseren Überquerungen hat, der Ruf, zum Beispiel die Atlantiküberquerung, wo sie dann doch 2 Wochen unterwegs sind, ohne Inseln, ohne grosse Abwechslung, wo man einfach mal auch von Bord gehen kann. Thema langweilig, gibt es das überhaupt?
Also da hatte ich zuerst auch ein bisschen Angst gehabt, also bei langen Übersegelungen wird es einem da nicht langweilig und so. Aber es war gar nicht so gewesen. Also wenn man sogar noch ein bisschen schauen, dass ich noch Zeit habe, zum Buch lesen. Es ist ja so, die Kinder wollen ja gleich zum Morgen, zum Mittag und zur Nacht. Also wir müssen kochen. Die Kinder wollen etwas machen, spielen oder jetzt den zweiten Teil Schule haben und so. Und dann haben wir noch unsere Funkrunden morgen, zu Abend.
Funkrunden, da müssen wir schnell helfen. Was heisst das?
Also praktisch alle Fahrtensegler haben Kurzwellenfunk an Bord. Und da gibt es Funknetz, wo man zum einen mal einmal bei der Übersegelung so seine Position meldet, dass andere Schiffe auch bewusst, wo man ist. Wenn etwas ist, dann hat man ungefähr eine Koordinate. Und es gibt einen kurzen Schwätz, was man macht, ob es gut geht, ob man Fisch gefangen hat und so weiter.
Langweilig hat es in dem Sinne nicht gegeben. Thema sonst Lampen. Das Fünfte unterwegs in einem Raum, wo man weiss, man kann nicht wirklich von Bord gehen.
Ja, es gibt auch auf dem Schiff ab und zu Diskussionen, aber ich denke, es ist nicht so viel anders als daheim. Es wird nicht unbedingt viel mehr oder viel weniger gestritten.
Wenn Sie zu zweit nur unterwegs gewesen wären, meinen Sie, dass es anders gewesen wäre?
Also für uns wäre es sicher viel einfacher gewesen, weil zum Beispiel müssen wir nur zweimal am Tag essen, die Kinder dann dreimal. Man kann den Tagesablauf einfacher machen, man muss immer aufpassen und so. Von dort her wäre es einfacher.
Diskussionen zwischen Mann und Frau wären dann vielleicht ein bisschen intensiver gewesen, wenn man weiss, man muss jetzt nicht in Anführungszeichen auf die Kinder Rücksicht nehmen.
Nicht sicher.
Nicht einmal unbedingt. Das heisst, Sie haben schon vorher gelernt, miteinander umzugehen, dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob Sie jetzt hier in Ihrem Haus zu drogen sind oder auf der Müska in einem eng und klar definierten Raum.
Es ist das A und das O, das ich gemerkt habe, wo wir uns in Frankreich mit dem vor allem auseinandergesetzt haben und einmal richtig ausgefochten haben und Hörner abgestoßen. Das A und O war die Rollenverteilung. Ganz klar, wer hat welche Aufgabe und Respekt vom anderen, dass er dem da lässt und nicht reinschwätzt die ganze Zeit. Also auch die Sicherheit war bei mir, dort bin ich viel empfindlicher als er und dann sage ich, wie die Regeln sind, wo ich mich auch orientiere, natürlich nach offiziellen Sachen. Und dann muss das auch so durchgeführt werden, sonst habe ich nämlich ein Problem. Oder auch mit den Kindern, die laufen nicht einfach ohne Schwimmwesten auf dem Meer, sowieso nicht vorne rum. Und auch bei der Schule, das ist mein Bereich. Und da kann er seinen Input geben, aber es wird nicht reingeschnurrt. Und ich akzeptiere auch seine Entscheidungen, die er hat in Navigation und so weiter. Und da sind wir halt wieder in ein Rollenspiel gekommen, wo wir vielleicht vorher nicht mehr so hatten, aber wo es einfach gebraucht hat.
Klar definiert die Rolle, was den doch erleichtert. Mhm. Thema Sicherheit habe ich schon noch eine Frage. Gesundheit, wenn ich mir vorstelle, eben eine längere Übersägelung zwischen zwei Kontinenten, es kann vorkommen, dass man vielleicht plötzlich eine Blinddarmentzündung hat oder dass sich etwas anbahnt, wo man jetzt wirklich die Hilfe von draussen hat. Wie hätten Sie reagiert in einem solchen Fall?
Ja, da ist dann die Funkrunde da. Also das gibt einem auch immer das Gefühl, es ist noch jemand da, wenn etwas wäre. Oder auch wenn natürlich technisch etwas ist. Da kann man mal Tipps holen, man kann es mal melden und es geht auch ans Festland und es wäre auch die Möglichkeit, dass man vielleicht wirklich im äußersten Notfall ein Schiff in der Nähe hätte, ein Frachtschiff, das einem aufnimmt, das viel schneller ist, wo vielleicht sogar ein Helikopter könnte kommen. Also wenn man natürlich Richtung Europa, Amerika ist. In Polynesien ist das eine Illusion. Und das Risiko war da. Ich denke, das Risiko war nicht sehr gross. Wir haben, darf ich schon in Kauf genommen, dass man nicht immer sofort zum Arzt oder ins Spital rennen kann. Und andererseits hatte ich natürlich auch Flugzeuge an Bord. Und ich habe sehr viel gelernt, vor allem mit dem Fabien, der auf der zweiten Etappe ein richtiges Unfallkind war. Ich habe sehr viel gelernt mit den Steristrips und so zu handwerken.
Sicherheit an Bord vom Schiff auf der einen Seite. Jetzt ist Familie Ruf zurück in der Schweiz, wie es ihnen so geht. Jetzt wieder im Alltag, in Anführungszeichen. Über das reden wir nach der 10:30 hier im Treffpunkt.
Sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am I'm dying forever crying.
Der Treffpunkt auf der RS1 mit der Seglerhymne von Rod Stewart, Sailing. Passt du eigentlich auch zu dieser Stunde? Im Treffpunkt sind wir nicht auf einem Segelschiff, sondern wir sind bei einer Familie zu Drogen im Appenzellerland, wo aber lange Zeit auf einem Segelschiff war. Herr Ruf, seit dem Juli sind Sie wieder da. Sie sind auf Griechenland gesegelt. Und es würde mich schon noch wundern, wie das war, so die letzten paar Seemeilen, die letzten paar Tage, wo Sie wissen, bald gehört das Wasserrauschen und Schaukeln vom Schiff nicht mehr zum Alltag, sondern ich sitze wieder an einem Bürotisch. Sie sind Datenbankprogrammierer, sind respektive, jetzt haben Sie gerade kurz, was sind Sie genau?
Informatiker.
Informatik, also gut. Sagen wir Informatiker im Bereich, wo Sie ganz fest geordnet in einem Alltag sich müssen bewegen. Wie geht es Ihnen da?
Ja, also für mich ist es ja so, es ist da in der Schweiz ein Alltag und es ist auf dem Schiff ein Alltag, ein bisschen anderer Alltag, aber man hat auch dauernd etwas zu und zu machen. Wir sind die letzten zwei Wochen in Nidri auf Lefkada in Griechenland und wir haben dort das Schiff vorbereitet, um dort zu räumen, putzen, einen Hof organisieren, auch die Heimreise organisieren und so, und da ist man voll beschäftigt. Und wir sind am Freitagabend heimgekommen und am Montag bin ich wieder arbeiten und für mich hat es einfach einen anderen Alltag gegeben. Der grösste Unterschied für mich ist eigentlich, dass ich nicht mehr den ganzen Tag mit der Familie zusammen bin, sondern am Tag weg und zur Arbeit sehe, wenn ich bei Zeit daheim komme. Wenn ich später mal dran bin, dann sehe ich die Kinder, dann sind sie schon am Schlafen. Das ist für mich der grösste Unterschied.
Also eigentlich die Distanz von der Familie im Alltag spielt fast eine größere Rolle, wenn ich sie richtig verstand, als eigentlich wieder eingeordnet sein in einem bürokratischen Büroalltag.
Ja, vom Arbeiten im Büro hat sich für mich einfach der Alltag ein bisschen geändert. Ich bin im Büro, aber der entscheidende Unterschied ist, dass ich nicht mehr so bei der Familie bin.
Wie ist das für Sie, Frau Ruf?
Dass er nicht mehr da ist. Ja, ich mache wieder, was ich will. Nein. ja, er ist weg. Das habe ich gewusst. Ich tue jetzt hier allein managen. Ich habe alle drei. Sonst, wenn ich jetzt auf dem Schiff Schule gemacht habe, hat er oft den Floris natürlich mitgenommen, beschäftigt. Und jetzt tue ich ein bisschen jonglieren mit all dem. Und es ist auch ein Rückführen von den Kindern. Rückführen in den Alltag, in Ablauf hier. Haben wir zwar auch auf dem Schiff gehabt. Also wir haben auch auf dem Schiff einen Alltag gehabt, wie der Andi schon gesagt hat. Und er läuft jetzt anders. Und für den Floris ist die Umstellung, es ist einfach niemand mehr um, außer mir, wenn er aufsteht. Und es hat da Sachen, das Haus ist so gross, wo ist denn das WC? So elementare Fragen. Hat es denn überhaupt ein WC in einem Haus? Und einen Föhn und einen Staubsauger und all diese Sachen. Und die Kinder natürlich die Hausaufgaben. Und sie sind 4 Stunden voll in der Schule. Und das ist schon auch eine Umstellung.
Sie haben gesagt, rückführen, also quasi die Kinder auch wieder rückführen ins Appenzellerland, in einen Schulalltag vorbereiten. Haben Sie irgendetwas Spezielles gemacht, um die Kinder vorzubereiten, wieder in die normale Schule zurückzukehren?
Nein, wir haben Schule gemacht auf dem Schiff und wir haben auch nie eigentlich Ferien gehabt auf dem Schiff. Wenn wir eine Tour gemacht haben, hat es Ferien ein paar Tage frei gegeben. Und dann sind wirklich Sommerferien gekommen, auch für uns. Eine Pause vom Schiff und eine Pause, bevor wir wieder anfangen. Darum ist mir auch wichtig, dass wir in den Ferien zurückkommen. Wir sind ja dann noch früher noch, weil einfach der Monatsanfang so war. Und dann natürlich das Reden darüber, das ist klar. Und für den Floris, er geht in die Schule, aber er hat ja schon viel gehört von der Schule. Also für ihn ist dann noch, dass ich nicht die Schule gebe und das andere Kind hat. Das sind Sachen, die sich geändert haben. Aber er ist das erste Kind von mir, das richtig Stolz und Freude hat, um jetzt in die Schule zu gehen, wo ich kann bringen kann. Und dann gehe ich jetzt Mittag, ist gut. Und bei den anderen zwei habe ich dann schon ein bisschen mehr Händchen gegeben.
Was vermissen Sie sonst am meisten? Das klingt so, wie das eigentlich jetzt sehr glatt und einfach gelaufen ist, die 8 Wochen, wo Sie jetzt wieder da sind, quasi in der Zivilisation, in Anführungszeichen. Nicht, dass Sie vorher unzivilisiert wären, das ist klar. Aber was vermissen Sie am meisten, wenn Sie an die letzten 5-6 Jahre zurückdenken, wo Sie doch immer wieder unterwegs waren?
Also ich vermisse schon... Vermissen tue ich noch nichts. Es ist alles von dem her noch zu nahe. Wir sind so im Alltag. Aber natürlich, dass die Familie zusammen ist, dass wir Zeit haben füreinander, dass ich auch an, gerade, also bei mir dreht sich im Moment halt wirklich alles um Kind, dass sie das, wo sie auch Lust haben und wo sie offen sind für das, haben können erleben und machen und auch in der Schule anpassen. Und das geht jetzt nicht mehr. Sie müssen sich jetzt einfügen. Sie müssen jetzt das machen, wo halt Zeit ist, wo geplant ist. Und es ist sehr viel. Und da kommt natürlich dann auch noch Fußball dazu. Und der Janik geht natürlich segeln, Pfadi wieder dabei. Aber es ist unlässig auch für alle, also wo wir angekommen sind. Für mich war die Umstellung, ein Haus war leer. Und ich bin wie einfach leer da gestanden und habe zuerst mal gedacht, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich da ja immer wollen, Zeit für mich. Und die Kinder sind stundenlang am Rumrennen. Der Andi ist fort. Ich bin eigentlich da zum Kochen. Bitte mal wieder rechtzeitig die Sachen. Also die rechtzeitig die Sachen auf dem Tisch. Aber sonst, wuff, alle fort. Oder?
Jetzt ist es gut möglich, weil das eigentlich sehr rund und vor allem für die Familie sehr rund tönt, dass wir vielleicht ein paar schlummernde Seebären geweckt haben. Bei den Leuten, die zuhören, die denken, das tönt eigentlich wahnsinnig idyllisch. 14 Jahre ist es her, seit sie mit der Planung angefangen haben, seit sie beide den Entschluss gefällt haben, damals einfach zu zweit, noch ohne Kinder. Wir machen das, wir ziehen es durch. Sie haben vorhin ein bisschen gesagt, im ersten Teil, es hätte dann einfach mein Jahr gebraucht, Frau Ruf. Sie haben gesagt, ich habe gesagt, komm, wir machen es, wir haben jetzt 7 Jahre Zeit und in 7 Jahren wollen wir unterwegs sein. Was sind so vielleicht 1, 2, 3, 4 Knackpunkte, die Sie jemandem weitergeben könnten? Wo sie so quasi, wie ich testen kann, wäre ich bereit dazu, das Opfer zu geben oder diese Energie zu investieren, Herr Ruf?
Ja, ich denke, ein Punkt ist, man muss sich einfach mal entscheiden, loslegen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist wahrscheinlich, man muss den Mut haben, zum Job zu kündigen und nach ein paar Jahren zurückkommen und wieder etwas machen. Vielleicht ist es auch nicht mehr ganz gleich, das weiß man auch nicht. Aber ich denke, bei den meisten Leuten ist das die grosse Knackpunkte.
Also das Finanzielle natürlich auch. Da würde ich schon noch schnell fragen, wie haben Sie das finanziert? Also finanziell sind Sie unterwegs, sind in der Zeit, wo Sie auf dem Schiff sind, kommt kein Geld rein durch eine normale Arbeit. Also es sei denn, Sie sind Krösus und man hat einfach ein Bankkonto, das von Zinsen lebt. Aber ich glaube, in Ihrem Fall ist das nicht so gewesen, sondern Sie haben sich müssen darauf vorbereiten.
Ja, also wir haben vorher während dem Schiffbau beide geschafft und haben dann einfach immer gespart. Wir haben nicht so luxuriös gewohnt, wir haben nicht gerade die schönsten Autos und so und sind dann am Schiffbau und am Sparen gewesen. Und dann sind wir losgegangen und haben Geld gebraucht und irgendwie geht das Geld auch langsam zur Neige. Und dann, das erste Mal habe ich es dann so gemacht, bin ich ein paar Monate noch in der Schweiz arbeiten. Dann sind wir weitergesegelt auf Neuseeland runter. Und nachher hat es noch mal eine größere Pause gegeben, bis wir auf der zweiten Etappe sind.
Wie war das gewesen? Beruf. Sie haben laut ein- und ausgeschnufft.
Ja, für mich war also der grösste Brocken, das Sicherheitsgefühl ablegen. Eben gerade von Finanzen und von dem, dass man hier wohnt. Vor allem auch die Finanzen, wenn die zu neige gehen, werde ich dann schon nervös. Und daher musste ich einfach loslassen und Vertrauen haben und es ist immer alles gut rausgekommen. Das ist überhaupt auf der ganzen Reise. Man darf sich vorher nicht zu viel Gedanken machen. Ja, was ist denn aber dort? Und ja, wenn denn da wäre? Oder es hat sich eigentlich alles geregelt im Vertrauen gehen und es ist wirklich gut rausgekommen.
Einfach auch Glück gehabt, meinen Sie, bis zu einem gewissen Punkt?
Ja, da kann man jetzt diskutieren. Jetzt sind wir bei Glück und Optimist und Pessimist. Und wir haben schon mit anderen Seglern festgestellt, dass Frauen mehr als Pessimisten gelten und Männer unverbesserliche Optimisten sind. Ich sage dem, ich bin eher Realist und eher ein Fantast. Aber es ist wirklich gut rausgekommen, oder?
Thema sicher, würde ich noch schnell einhocken. Der Spieler ist, der Fabien hat ein schwarzes T-Shirt da mit einem grossen Totenkopf drauf, also so ein Piraten-T-Shirt. Und Sie, Frau Ruf, haben auch eine zweite Version davon, einfach mit ein bisschen kleineren so Totenköpfen drauf. Piraten, gehört man einmal, kann es tatsächlich heute noch geben, an einem Piraten oder einem richtigen Piratenschiff sind da nie begegnet, gell?
Es gibt nicht ganz richtige, aber Piraten mit Motorbooten gibt es noch.
Piraten mit Motorbooten, von denen habe ich auch schon gelesen, aber die hast du nie kennengelernt, gell?
Nein, nur Fischer.
Nur Fischer. Aber ich würde schnell einhocken bis rufen. Haben Sie sich irgendwie Gedanken gemacht, was passiert wäre oder was passieren würde, wenn tatsächlich mal so ein Schiff, wie jetzt der Fabian gerade erzählt hat, sondern mit einem Motorboot, mit in Anführungszeichen Piraten drauf, sich ihnen genöchert hat und gefunden hat, ja, jetzt schauen wir mal, was die an Bord haben.
Ja, klar. Also das ist immer wieder, das ist, als ich in Curaçao war, ein grosses Thema gewesen. Dort ist über Nacht ab und zu etwas gestohlen worden auf anderen Schiffen. Ding, also Beibötli. Es hat sogar einen bewaffneten Raubüberfall gegeben in den Seglerbeiz, wo ich nur wenige Meter davon weg bin. Das sind Diebe, das sind Überfälle, wie da auch. Und dann gibt es natürlich im Malakka-Street ganze Schiffe verschwinden dort. Das ist wahrscheinlich schon fast vorbei und betrifft uns nicht als Kleinsegler. Aber wenn man geht, hat man grosse Angst vor dem, auch vielleicht vor Unruhe in einem Land. Fidschi hat es keine Gründe, nach Fidschi, dort hat es Unruhe, das ist viel zu gefährlich. Wie gesagt, es tut sich meistens relativieren. Und auch dann natürlich beim Jemen, Strasse Bab el-Mandab. Hat das geheißen. Dort ist es ein ganz grosses Thema für alle Schiffe. Man fährt im Konvoi, man tut Vorsorge, man hat Notfallpläne. Es gibt Vorfälle, das muss man ernst nehmen. Uns ist nichts passiert. Es gibt verschiedenste Theorien, wie man ausgelesen werden würde, ob es Zufall ist oder ob man schon beobachtet wird. Wie gesagt, also ich denke, es ist wirklich, es kommt eine Luxusjacht vorbei bei diesen Fischerbooten. Das sind einfach total zwei verschiedene Welten, die aufeinander prallen. Und dann ist es einfach Gelegenheit für viele. Und viel, denke ich auch, ist es nicht unbedingt ein Pirat gewesen. Es gibt einfach auch Fischer, die kein Wasser haben und gerne einfach Wasser erfragt hätten.
Sie sind sicher wieder angekommen, Sie sind zurück. Die Muscat ist von Griechenland. Wie es Ihnen jetzt geht und was mit der Muscat passiert, das interessiert mich schon noch. Und das ist das Thema in unserem letzten Teil.
Sans que je veux lui plaire, sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil, même ululé sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La vie est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Et les cyprès, les skis, sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle, et le crime est si gai. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime.